Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mods.de.
Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und damit auch zurück bei einer neuen Folge von Akte Brandenburg. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und uns auch jetzt hier im Jahr 2025 durch die Brandenburger Kriminalfälle begleitet. Ich bin Heike Reis, arbeite für die Lausitzer Rundschau in Guben und mit mir am Mikro ist wieder unser geschätzter Kriminalreporter Bodo Baumert. Hi, schön, dass du wieder mit an Bord bist.
Ja, schönen guten Morgen. Auch von meiner Seite willkommen im Jahr 2025 und in einer Reihe von spannenden Kriminalfällen, die wir uns für das Jahr vorgenommen haben.
Definitiv. Wir starten nämlich auch gleich mit einem besonderen Schmankerl rein, möchte man meinen. Wir hatten ja schon einmal im letzten Jahr einen historischen Fall, einen historischen Mordfall, in dem wir uns angesehen haben, wie arbeiten denn eigentlich auch verschiedene Kriminalinstitutionen durch die Geschichte in Brandenburg mit solchen Akten? Was passiert da eigentlich? Wie sind die bei diesen Kriminalfällen vorgegangen? Und vielleicht aber eben auch, was wurde dabei möglicherweise nicht gemacht und was für Folgen hatte das Ganze? Das wollen wir heute nochmal so ähnlich aufziehen, indem wir einen Blick in die Lausitzer Geschichte werfen, nämlich in den Tagebau Keune Süd. Wir befinden uns im Jahr 1953, also in einer relativ jungen DDR noch, nämlich am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, und schweben mal gegen einen wirklich klassischen Tagebau, wie wir uns das vorstellen. Der nennt sich Keune Süd, liegt damals unweit von Senftenberg-Lauchhammer die Ecke und ist seit etwa 1919 in Betrieb und produziert damit für die noch junge Deutsche Demokratische Republik Energieträger. Die Beschäftigten gehen ihrem Tagwerk nach. Der Verbundbagger, damals noch schön mit DV573 bezeichnet, legt die schweren Flöze frei und dabei stößt er allerdings auf eine Schwelle, die die weiteren Arbeiten der Leute dort im Tagebau behindert. Das heißt, es werden Männer ausgeschickt, diese Schwelle abzutransportieren, um den Bagger nicht zu beschädigen und dann natürlich weiterzumachen im Prozessablauf. Dabei nimmt dann aber ein Unglück seinen Lauf, was einige der Arbeiter das Leben kosten wird. Bodo, was passiert da?
Ja, also du hast es schon gesagt, wir haben es hier mit einem Unglück im Tagebau zu tun. Der Bagger arbeitet sich entlang der Kante ab. Es ist gegen 18.45 Uhr, als dann der Bagger auf eine Schwelle stößt, die da drin ist. Und es werden vier Arbeiter losgeschickt, diese Schwelle zu bergen. Das heißt, der Bagger hält an. Die werden losgeschickt, diese Schwelle da rauszuziehen, abzutransportieren, sodass dann da weitergearbeitet werden kann. Und dann passiert das Unglück. Es kommt zu einer Rutschung auf 30 Metern, also auch relativ groß. Einer der Arbeiter kann sich sozusagen noch vor den Massen retten, die anderen drei nicht mehr, die werden komplett verschüttet, sind dann vor dem Bagger irgendwo in dieser neuen Landschaft, die da durch die Rutschung entstanden ist, vergraben. Man sieht außer dieser Schwelle erstmal nicht mehr viel. Und ja, dann geht natürlich erstmal das los, was das Wichtigste ist, der Rettungseinsatz beginnt. Also der Betriebsleiter ist kurz danach vor Ort und koordiniert das Ganze. Und man fängt einfach an zu graben. Da werden die Scheinwerfer aufgebaut, weil es ist ja mittlerweile dann Abend und es ist schon dunkel. Und man fängt an zu graben und zu suchen, zunächst an dieser Schwelle eben, da findet man nichts, dann findet man ein Stück weiter dann endlich eine Kappe, die einem der Verschütteten gehört, und man gräbt und gräbt und gräbt und dann, ja, es ist fast vor Mitternacht, dass man den ersten Arm sozusagen dann findet, und dann im Laufe der Nacht werden dann die drei Leichen tot natürlich geborgen.
Das Ganze löst natürlich wahnsinnige Anteilnahme sowohl unter der Belegschaft als auch in den angrenzenden Orten aus, weil es natürlich auch nach außen hin zeigt, wie gefährlich dieser Job gerade zu den damaligen Bedingungen ist. Die Volkspolizei in Senftenberg nimmt dann die Ermittlungen auf. Die Kommissare werden aber recht schnell stutzig, weil sie finden heraus, dass es etwa drei Wochen vorher bereits eine ähnliche Rutschung auch relativ nahe gegeben hat. Wir können ja mal den Unfalluntersuchungsbericht zitieren. Da es sich beim Abraum um aufgeschwemmte Schuttmassen von Ton, Kies und Torf handelt, der 40% Wasser enthält, war der Betriebsleitung dieser Gefahrenherd bekannt. Also mit anderen Worten, da hätte es eigentlich Sicherheitsmaßnahmen geben müssen, die dafür sorgen, dass sich dort zu dem Zeitpunkt keine Arbeiter aufhalten, das recht nicht in der Nacht, sondern dann nur, wenn dann nur bei Tageslicht und dann auch nur quasi unter geschützten Bedingungen. Ist denn vorher keinem aufgefallen, dass dort eigentlich, da wo jetzt die Arbeiter hingeschickt werden, sie sich in der absoluten Gefahrenzone aufhalten?
Ja, also was wir sagen können oder was wir sagen müssen, alles, was wir zu dem Fall haben, haben wir aus den Akten der Staatsanwaltschaft, die bis heute ja erhalten sind und die wir inzwischen im Landesarchiv in Potsdam einsehen können sozusagen. Und da lässt sich dann sozusagen nachverfolgen, dass, genau wie du schon gesagt hast, das ist ein Todesfall. Das ist ja wie heute auch bei Todesfällen, ist erstmal die Kriminalpolizei am Werk, sozusagen die Todesumstände zu klären. Und zu klären, natürlicher Tod nicht. Was sind die Umstände? Ist jemand im Zweifel dafür verantwortlich zu machen? Und in diesem Zusammenhang wird dann natürlich auch der Arbeitsschutz interviewt und die sagen, Moment mal, da gab es am 4. Dezember schon mal hier eine Rutschung, von dem sind wir nie informiert worden. Was sind denn da für Maßnahmen eigentlich getroffen worden, wenn es da schon diese Gefahr besteht? Und du hast ja schon zitiert auch, dass der Boden da eben relativ schwierig auch war, stark mit Wasser durchzogen. Und dann beginnen sozusagen die Ermittlungen, wer war denn eigentlich verantwortlich? Und dann kommt man relativ schnell darauf, es gibt einen Betriebsleiter, der natürlich für den Betrieb vor Ort verantwortlich ist, es gibt einen Werkleiter und es gibt die Bergbauinspektion, die sozusagen darüber ist. Die ist wohl auch informiert worden über diesen Vorfall, der Arbeitsschutz eben nicht. Und zumindest von Seiten des Arbeitsschutzes kommen dann erhebliche Vorwürfe, die dann getroffen wurden, dass die sagen, wenn hier so ein Unfall schon mal passiert ist, dann hätte beispielsweise nicht nachts arbeiten dürfen und wenn, dann hätten genauere Instruktionen hergemusst, wo hätten die Leute langlaufen dürfen und wo eben nicht. Hätte die Beleuchtung anders sein müssen, hätte jemand vor Ort sein müssen, hätte ein Sicherheitsinspektor beispielsweise installiert werden müssen an dieser Stelle, was zumindest den Ermittlungen der Kriminalpolizei nach nicht geschehen ist. Und so landet dieser Fall dann eben dann bei der Staatsanwaltschaft, die dann bewerten muss, was dann daraus weitergemacht wird.
Die Staatsanwaltschaft hat ja da eine relativ eindeutige Auffassung, sage ich jetzt mal. Sie erhebt nämlich Anklage gegen die Herren, die du gerade genannt hast, also sprich gegen den Werkleiter, den Betriebsleiter und gegen zwei Funktionäre der damaligen technischen Bergbauinspektion vor dem Strafsenat des Bezirksgerichts in Cottbus.
Genau, das ist Paragraph 222 Strafgesetzbuch, gibt es bis heute fahrlässige Tötung. Wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und das ist in dem Fall nach Ansicht der Staatsanwaltschaft gegeben und deswegen kommt es da zum Prozess.
Was haben denn die 4 Männer dann im Prozess nachher zu den Vorwürfen gesagt? Haben die sich überhaupt geäußert oder eher Stillschweigen bewahrt?
Man muss natürlich sagen, man muss auch ein bisschen die Umstände sozusagen bedenken, unter denen dieser Prozess dann stattgefunden hat. Wir sind im Jahr 1953, Ende 1953, kurz vor Weihnachten oder der Prozess dann schon 1954, da sind wir schon ein Jahr weiter. Das heißt ungefähr ein Jahr nach dem 17. Juni 1953 in der DDR, wo natürlich das Justizsystem auch nochmal besonders sozusagen eingestellt wurde, da können wir nachher nochmal drauf kommen. Aber es gibt natürlich eine gewisse politische Richtung für die Justiz, in diesem Fall gerade für die Strafsenate in den Bezirksgerichten, wo wir uns ja hier auch in Cottbus in dem Fall befinden. Und dann, wenn man sich das dann durchliest, dann geht es da schon sehr stark auch nach Diktion der jungen DDR, also Schutz der Werktätigen und das besondere Schutzinteresse des Staates für seine Werktätigen und die eben besonders geschützt werden mussten. Und man hat dann ein bisschen das Gefühl, wenn man das liest, da wurden auch gezielt Schuldige gesucht, denen man den Prozess machen konnte. Und das sind eben diese 4, die letztendlich da vor Gericht stehen. Vor allen Dingen der Betriebsleiter, der besonders im Blickpunkt ist, weil er sozusagen vor Ort verantwortlich war. Sein Vorgesetzter, der Werkleiter und eben nochmal die beiden von der Bergbauinspektion. Und man muss natürlich auch wissen, zu der Zeit schon, bis hin zum Pflichtverteidiger waren alles Parteimitglieder, die damals an diesen Strafgerichten überhaupt noch tätig sein mussten. Das heißt, auch von Seiten der Verteidigung ist natürlich nicht viel gekommen, um diese Angeklagten letztendlich zu verteidigen. Aber trotzdem haben sie am Ende des Prozesses natürlich nochmal das letzte Wort. Und da machen sie eigentlich alle nochmal deutlich, beispielsweise Betriebsleiter, der dann sagt, also ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich irgendwas unterlassen hätte. Er habe nie Erfahrung mit Rutschungen gehabt vorher und jeden Rat herangezogen, den er hätte heranziehen können. Ähnlich auch der Werkleiter sagt, also er fühlt sich für den Tod der Kumpel nicht verantwortlich. Bei den anderen ist es auch so, sie hätten nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Interessiert das Gericht letztendlich aber nicht. Sie wurden dann trotzdem alle verurteilt.
Werfen wir trotzdem nochmal einen Blick auf die 3 Männer, die dort umgekommen sind. Hatten die Anteil an ihrem Schicksal, weil sie natürlich auch es sich zum Teil um sehr langjährige Beschäftigte handelte, die ja schon eine ganze Weile auch im Tagebau zugegen waren?
Also nach dem, was wir aus den Unterlagen herauslesen können, haben die sich an ihre Anweisung gehalten, die sie bekommen haben. Die waren als Mannschaft auf dem Verbundbagger mit eingeteilt und haben die Anweisung bekommen, da rauszugehen. Die sind rausgekommen und haben versucht, diese Schwelle zu bergen. Es gibt dann im Nachhinein nochmal auch bei der Frage der Berufung nach den Urteilen, da kommen wir gleich nochmal zu, nochmal auch so eine eidesstattliche Erklärung eines Mitarbeiters, der sagt, da hätte es auch darum gegangen, dass da Schnaps auf dem Bagger gewesen sein soll oder eingefordert worden wäre von einigen der Verschütteten. Dem geht aber die Justiz letztendlich auch nie nach. Das ist dann kein Thema.
Zusammengefasst, das Gericht folgt nachher in großen Teilen der Argumentation der Staatsanwaltschaft. Sie verurteilt die Angeklagten zu Haftstrafen, wenn auch relativ kurzen. Das ist ja aber noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Wenn man sozusagen nochmal auf die Urteile kommt, das sind dann letztendlich 5 Monate Gefängnis, 4 Monate Gefängnis, je nachdem für die einzelnen Beteiligten. Das deckt sich mit dem, was die Staatsanwaltschaft auch gefordert hatte. Das heißt, man ist hier weit weg von Strafen, die man bei fahrlässiger Tötung natürlich auch aussprechen kann. Aber trotzdem sollte hier, hat man so das Gefühl, ein Exempel statuiert werden. Und dann wird auch nochmal deutlich gesagt in der Urteilsbegründung, also dass man nach Dafürhalten des Gerichtes Dienstanweisungen sich zu leicht gemacht hätte mit den Dienstanweisungen, die Aufklärung der Belegschaft nicht ausreichend gewesen sei und die Schutzmaßnahmen eben nicht. Und dass man nochmal deutlich machen sollte, Schutz der Werktätigen und deswegen diese Urteile, die dann aber letztendlich ja auch nicht wirklich vollstreckt werden. Also es gibt so zum einen einen Berufungsprozess nochmal, die Berufung wird dann allerdings abgelehnt, aber letztendlich ins Gefängnis kommt trotzdem niemand von denen. Sie werden sozusagen von ihren Posten enthoben und dann gibt es von der Staatsanwaltschaft beispielsweise dann für den Betriebsleiter dann nochmal ein Vermerk in den Akten, wo dann steht, der Verurteilte hat in der Zwischenzeit bewiesen, dass er die notwendigen Lehren aus seiner fahrlässigen Verhalten gezogen hat und durch gute Arbeitsleistung in einer weniger verantwortungsvollen Funktion zeigt er, dass er sich der Gewährung von bedingter Strafaussetzung würdig erweist. Das heißt, man wandelt das dann um in eine Bewährungsstrafe. Keiner von denen ist je im Gefängnis gelandet. Es ging da auch eher darum, sozusagen ein Urteil zu fällen, als dass wirklich diese Männer dann bestraft werden sollten.
Um das nochmal einzurahmen, wir befinden ja uns in einem noch sehr jungen Staat, also auch einem wirklich gerade quasi aus dem Ei geschlüpften Justizsystem, mehr oder weniger. Was genau ist eigentlich zu diesem Zeitpunkt dort in der Justizlandschaft passiert und welche Folgen hatte das eben auch für solche Fälle wie den, den wir hier gerade besprechen?
Ja, also man kann sich sozusagen den Aufbau des Rechtssystems in der DDR vorstellen. Wir haben erstmal die Phase unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, wo natürlich erstmal sehr vieles improvisiert werden muss. Da werden Kriminalpolizeien bei Bürgermeistern angesiedelt, bis man sozusagen in der Lage ist, diesen Polizeistab da aufzubauen, Leute auch zu schulen. Ähnlich in der Justiz, man hat also erstmal auch noch die Länder, beispielsweise Brandenburg, wo es entsprechende Landesgerichte gibt, die werden dann erst nach und nach mit Aufbau der Bezirke in der DDR in Bezirksgerichte umgewandelt, sodass wir hier in Cottbus dann beispielsweise das Bezirksgericht Cottbus haben. Und das ist so eine erste Phase, wo man auch, wenn man sich so Prozesse, wenn man sich alte Akten durchliest, dann auch sieht, dass so ein gewisses Herantasten natürlich ist. Das sind dann zum Teil Richter, die schon mit Erfahrung aus der vorherigen Zeit haben. Und gerade bei so Strafprozessen müssen sich ja auch in manchen oder in vielen Dingen nicht umstellen, weil das Strafgesetzbuch gilt auch weiterhin. Das ist ähnlich wie im Westen. Wir haben also ein Strafgesetzbuch, was ja bis heute in großen Teilen nach wie vor das Gleiche ist, sodass man da sozusagen nicht komplett auf neuem Boden anfangen muss. Aber es beginnt dann so eine zweite Phase und da sind wir mit dem Datum Ende 1953 genau drin. Wir haben schon gesagt, 17. Juni 1953, eine Zäsur für die junge DDR, auch fürs Justizsystem. Der damalige Justizminister wird also kurz danach abberufen. Vielleicht nicht linientreu genug, aber auf jeden Fall nicht hart genug aus Sicht des Politbüros. Und es wird die später im Westen als Rote Hilde verschriebene Hilde Benjamin auf den Posten gesetzt, die dadurch Bekanntheit gelangt hat, dass sie an den ersten Todesurteilen, also der wiedereingeführten Todesstrafe in der DDR und Todesurteilen beteiligt war. Die wird Justizministerin und sorgt beispielsweise dafür, dass die Bezirksgerichte jeweils mit Strafkammern ausgerüstet werden, die auch gezielt mit linientreuen Parteimitgliedern, ich habe schon gesagt, ne, vom Staatsanwalt über den Richter bis zum Pflichtverteidiger auch besetzt sind, sodass da auch entsprechende Urteile gefällt werden, die der Diktion der Staatsführung sozusagen auch entsprechen. gilt natürlich vor allen Dingen für größere Prozesse. Das hier jetzt eine relativ kleine Sache an dem Bezirksgericht in Cottbus. Nichtsdestotrotz, auch in den Folgejahren haben wir auch in Cottbus in politischen Prozessen bis hin zu Todesurteilen auch gesprochen. Und das gilt natürlich noch verstärkt für die höheren Gerichte dann in Berlin beispielsweise. Ja, es war der Diktion des Staates natürlich auch entsprechend sozusagen ja nicht das Ziel einer Kontrolle sozusagen durch die Gerichte, sondern eben einer Vollstreckung des Volkswillens sozusagen. Das heißt, auch die Gerichte sozusagen waren letztlich diesem Zwecke untergeordnet, den Volkswillen, wie auch immer man den jetzt definieren will, sozusagen durchzusetzen. Und dann gab es eben auch entsprechende Richtlinien, an die man sich zu halten hatte als Richter, und das hat natürlich gerade in politischen Prozessen eine große Rolle gespielt. Was strafrechtliche Prozesse betrifft, die jetzt nicht politisch motiviert waren, da finden sich in vielen Fällen dann auch keine Unterschiede zum Rechtssystem beispielsweise in Westdeutschland. Da wurden auch Urteile entsprechend nach gesetzlichen Vorgaben gesprochen, und das ist auch völlig nachvollziehbar. Aber eben, es hat eine besondere Rolle der Gerichte gespielt, die eben ansatzweise in solchen Prozessen wie dem, den wir heute beschrieben haben, zum Tragen kam, und sehr viel stärker noch in den größeren politischen Prozessen, die wir uns dann vielleicht noch in einem anderen Fall zu einem späteren Zeitpunkt gerne nochmal vornehmen können.
Das machen wir so. In diesem Sinne, sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn wir den Bogen zum Tagebau Keune nochmal schlagen wollen, auch der besteht nicht allzu lange. Der geht nämlich 1955 im Tagebau Klein-Leipisch auf, weil eben auch die Kippe schon damals zu Rutschungen neigte und man sozusagen dann sich eher auf einen anderen Punkt im Tagebau Klein-Leipisch konzentriert hat für die Energieerzeugung. Und auch das Schicksal der dort verschütteten drei Männer gerät über die Jahre auch relativ schnell in Vergessenheit. Du hast schon gesagt, Bodo, du hast den Fall im Landeshauptarchiv in Potsdam gefunden. Aber im Großen und Ganzen, im kollektiven Gedächtnis vor Ort, ist davon nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Also es gibt weder eine Gedenkplatte, noch wird es im offiziellen historischen Portfolio der heutigen Nachfolgegesellschaft LMBV, der Lausitzer Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft MBH, mit irgendwo erwähnt. So ist der Vorfall quasi wie in der Geschichte sozusagen mehr oder weniger verschwunden, wie der Tagebau, in dem er einen stattgefunden hat.
Genau. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir bedanken uns bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Heute waren wir mal komplett weg von Mord und Totschlag, aber das wird uns auch im Laufe des Jahres, denke ich, wieder ereilen. Oder wie ist der Plan, Heike? Was erwartet uns dann noch in den nächsten Monaten?
Ja, wir haben uns einige schöne Sachen für euch, weil schön jetzt natürlich nur im Sinne eines True Crime Podcasts, keineswegs im Sinne einer Straftat. Aber ich denke, wir haben da einige interessante Fälle auf der Kappe, die auch nochmal die eine oder andere justizielle Besonderheit vielleicht zeigen werden, die, denke ich, den wenigsten wirklich gewahr ist, wie sowas eigentlich abläuft und wie damit verfahren wird. Deswegen würde ich sagen, seid gespannt und hoffentlich schaltet ihr beim nächsten Mal wieder rein.
Ja, danke fürs Zuhören. Akte Brandenburg, gerne abonnieren, gerne weiterhören. Wir freuen uns. Tschüss.
Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.